Erleben Sie den Hydrogen Dialogue Summit and Expo am 4. und 5. Dezember 2024 in Nürnberg. Und seien Sie dabei, wenn die nationale und internationale Wasserstoffbranche die Weichen für einen erfolgreichen Markthochlauf für den Energieträger der Zukunft stellt.
Unterstützt von starken bayerischen und internationalen Partnern bietet der Hydrogen Dialogue optimale Voraussetzungen für die erfolgreiche Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an einem der attraktivsten Industriestandorte Europas. Das Programm aus Summit und Expo bietet eine ideale Plattform, um mit Expertinnen und Experten der globalen Wasserstoffwertschöpfungskette in den Dialog zu treten und die neuesten Wasserstofftechnologien zu erleben. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und nutzen Sie den Code HD24BAR. Noch einmal Code HD24BAR.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute, ich muss sagen, ich freue mich richtig auf die Aufnahme. Nach einem anstrengenden Arbeitstag ist es einfach das Schönste, hier an die Hydrogen Bar zu kommen und mit euch zu reden. Und mit euch, ja, man kann aus dem Wort euch schon schließen, es geht um mehr als eine Person. Zunächst ist natürlich der Johannes da. Hallo Johannes, du hast es wieder geschafft.
Ja. Hallo Martin, ich habe es auch geschafft, hier wieder herzukommen zu unserer Wasserstoffbar und wir haben einen Gast mitgebracht oder besser gesagt eingeladen, nämlich den Maximilian Feldes von dem Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen. Hallo Maximilian.
Ja, hallo ihr zwei und erstmal besten Dank für die Einladung.
Sehr gerne, genau. Wir haben dich sozusagen hier an die Bar ja zu uns eingeladen, weil ihr, eben halt der Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V., der Auftraggeber einer extrem interessanten Studie seid, die vor kurzem jetzt das Wuppertal-Institut durchgeführt hat. Jetzt sind es ganz viele Namen. Ich könnte mir denken, Maximilian, der ein oder andere Hörer wird vielleicht weder jetzt den Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V. kennen, noch vielleicht, da gibt es bestimmt auch einige, die jetzt das Wuppertal-Institut nicht kennen. Von daher an dieser Stelle halt wie immer die Bitte, wenn du dich persönlich und halt auch den Verband und vielleicht auch in wenigen Worten, soweit du das machen kannst, das Wuppertal-Institut eben halt vorstellen könntest. Ich glaube, das wird allen sehr helfen.
Ja, total gerne. Genau, also ich bin vom Landesverband Erneuerbare Energien, wie du ja schon gesagt hast. Wir sind ein mitgliederfinanzierter Verband und wir setzen die politischen Interessen unserer Mitglieder gegenüber Politik und auch Öffentlichkeit um. Historisch bedingt viel aus der erneuerbaren Branche gewachsen, heißt Wind und PV ursprünglich, viele Projektierer dabei und Betreiber. Die letzten Jahre haben wir uns aber auch breiter aufgestellt, weil wir als erneuerbaren Verband auch die gesamte Bandbreite der Erneuerbaren vertreten wollen und auch geschlossene Lösungen für das System aufzeigen wollen und dementsprechend haben wir uns da immer weiterentwickelt und haben mittlerweile auch Elektrolysehersteller, Ingenieursbüros aus dem Bereich bei uns in den eigenen Reihen, um letztendlich zu zeigen, wie wir diesen Weg zum 100% erneuerbaren Szenario gestalten können und welche Rolle die Erneuerbaren da spielen können. Zum Wuppertal-Institut, genau, das Wuppertal-Institut ist ein Forschungsinstitut, ein wissenschaftliches Institut, die führen aus unserer Sicht sehr qualitativ hochwertige Studien durch, sind in NRW viel umtriebig bei dem Thema Wasserstoff, aber auch Infrastruktur, Industriepolitik und beziehungsweise Industriewissenschaft und ja, haben da spannende Erkenntnisse und gute Leute, die da echt einen guten Blick auf diese ganze Thematik haben.
Ja, super. Es geht letztendlich ja, ich habe das vereinfacht dargestellt, aber es geht im Endeffekt ja um zwei verschiedene Studien, wenn ich es richtig gesehen habe, Maximilian. Die eine ist, soweit ich das überschaut habe, im Jahr 2020 erschienen, ich glaube Ende 2020, mit dem Titel Bewertung der Vor- und Nachteile von Wasserstoffimporten im Vergleich zur heimischen Erzeugung. Die ist also schon etwas älter und jetzt eben halt sehr, sehr aktuell, im August 2024 erschienen, eine Untersuchung mit dem Titel Perspektiven für die Erzeugung von grünem Wasserstoff in Europa und H2-Importe nach Deutschland.
Genau, das ist tatsächlich, kam in der Zwischenzeit noch ein Update der ersten Studie raus, 23, heißt mittlerweile ist es die dritte Studie. Die erste Studie haben wir 2020 ja quasi mit der nationalen Wasserstoffstrategie rausgebracht. Das ist ja, glaube ich, 2020 war eins der Aufbruchsjahre, vielleicht das Aufbruchsjahr beim Thema Wasserstoff. Es wurde in der Breite erkannt, wir werden den Wasserstoff in diesem Energiemarkt brauchen. Und genau, dementsprechend haben wir uns damals mit dem Wuppertal-Institut und der DWE-Con zusammengesetzt und haben uns mal angeschaut, ob dieses politische Framing, dass wir die heimischen Erzeugungen eigentlich beim Wasserstoff ja etwas stiefmütterlich betrachten können, weil die Potenziale sehr gering wären und der heimische Wasserstoff sehr teuer wäre im Vergleich zu anderen Ländern. Und wir waren da von Anfang an der Überzeugung, dass dieses Framing nicht zutrifft, sondern dass wir auch hier echt gute Möglichkeit haben, in Deutschland Wasserstoff zu erzeugen und das auch aus guten Gründen machen sollten. Genau, also ich kann auch direkt ein bisschen was noch zu den Ergebnissen damals sagen. Also wir haben letztendlich gesehen, dass sowohl 2020 als auch in dem Update 2023, es war eine Meta-Analyse, heißt, es wurde der Studienmarkt zu dem der Zeitpunkt gescannt und geschaut, was haben verschiedene Studien für Annahmen. Und daraus hat sich letztendlich ergeben, dass die heimische Produktion im Vergleich zum Schiffsimport günstiger ist in den meisten Szenarien und auch in vielen Szenarien konkurrenzfähig zur Pipeline. Und damit haben wir quasi schon mal dieses Argument, dass die heimische Erzeugung extrem teuer wäre, etwas ausgehebelt. Darüber hinaus haben wir uns auch noch andere Effekte angeguckt, die auch nicht weniger aktuell sind mittlerweile. Gerade wenn es jetzt mal auch in die Stahlbranche guckt, haben wir angeschaut, was haben wir denn für Wertschöpfungseffekte. Und da zeigt sich letztendlich, je mehr Ketten wir letztendlich der Wasserstoffproduktion in Deutschland behalten, desto höher sind natürlich auch die Wertschöpfungs- und Arbeitsplatzeffekte, weil wir dann nicht nur den Verbrauch haben, sondern auch die erneuerbaren Produktionen, die Elektrolyseure, die Infrastruktur und alles, was dann noch quasi mit dazu hängt. Und das DWE-Con hatte damals ausgerechnet, dass wenn man die Wasserstoffproduktion komplett in Deutschland halten würde, was nicht das Ziel ist und was auch nicht realistisch ist, aber was eine Tendenz zeigt, dann hätte man Arbeitsplatzeffekte, die vergleichbar mit der deutschen Automobilindustrie sind.
Oh, okay.
Und ja. Da geht es dann gar nicht darum zu sagen, das ist das, da wollen wir hin, sondern einfach nur zu zeigen, was bedeutet das, wenn wir uns dagegen entscheiden, heimisch zu produzieren.
Mhm. Jetzt, du hast gerade eben gesagt, eigentlich gibt's, jetzt haben die früheren Studien rausgefunden, gibt es nicht dieses Problem, dass heimisch produzierter Wasserstoff irrsinnig teuer ist. Das wird ja auch heutzutage noch immer wieder angeführt, dass im Prinzip die Wasserstoffproduktion ein Geldgrab ist, dass es unmöglich ist, hier im dunklen Deutschland so ungefähr oder noch schlimmer im dunklen Großbritannien oder Skandinavien Wasserstoff konkurrenzfähig zu produzieren. Und selbst wenn ich da irgendwo nach Afrika gehe und man die Sonne ohne Ende hat, selbst dann wird es irrsinnig teuer. Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren? Warum oder wo liegen denn diese ganzen Stimmen falsch, die sagen, das ist alles nur ein Geldgrab und quasi die Jagd nach Fördermitteln vom Staat?
Was, glaube ich, total wichtig ist und was wir auch zwischen den Studien 2020 und 2023 gesehen haben, ist die Entwicklung der Bedarfe. Und tatsächlich war in der Meta-Analyse von 2023 sind die erwarteten Bedarfe für das Jahr 2030 runtergegangen im Vergleich zur gleichen Meta-Analyse für das Jahr 2020. Heißt, am Anfang war, glaube ich, schon in dieser Aufbruchsstimmung, jeder wollte in dieser Wasserstoffwelt partizipieren und irgendwie Teil davon sein und hat dann eine Möglichkeit gesehen, ein Geschäftsfeld weiterzuentwickeln oder in die Art zu verändern. Ich glaube, mittlerweile kristallisiert sich schon raus, dass der Wasserstoff schon immer noch teuer ist, nicht früh in den Mengen zur Verfügung steht, dass wir es quasi mit der Gießkanne verteilen können und gerade so Bereiche, wenn wir jetzt in die Gebäudeheizung gehen oder auch in die Mobilität, dass wir da quasi schon uns clever überlegen müssen, wo findet der Wasserstoff tatsächlich Einsatz. Gleichzeitig gibt es aber auch Bereiche, wo wir nicht drum herum kommen, Wasserstoff zu verwenden. Gerade bei uns in NRW, wenn wir Richtung Ruhrgebiet schauen, wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, in Duisburg, in Essen etc., die sagen, wir brauchen den Wasserstoff, wir haben sonst keine Alternative. Wir müssen diesen Industriestandort halten und ohne Wasserstoff werden wir das nicht schaffen. Dementsprechend haben wir keine Wahl, als uns mit dem Thema Wasserstoff auseinanderzusetzen. Die Frage ist nur noch ein bisschen, wo kommt er dann letztendlich an, zu welchen Preisen und wer kann ihn als erstes nutzen? Das wird auch noch, glaube ich, eine wichtige Debatte.
Die dritte Studie, eben jetzt aus dem Jahr 2024, die hat so ein bisschen, ich stelle das natürlich jetzt wieder verkürzt dar und du sagst mir bitte, Maximilian, wenn ich da jetzt wirklich was Falsches sage, die hat ja nach meinem Verständnis so ein bisschen die Kernaussage, es wird wahrscheinlich einen Engpass geben, wenn grüner Wasserstoff im großen Stil importiert werden soll, weil die Erzeugerländer wahrscheinlich zum einen mit den Erzeugungskapazitäten halt nicht so wirklich jetzt hinterherkommen und wahrscheinlich nicht diese Ziele erreichen, die für den Ausbau geplant sind und auf der anderen Seite halt auch den Wasserstoff, der dann dort erzeugt wird, wahrscheinlich zum großen Teil auch selbst tatsächlich verbrauchen und weniger als erwartet eben dann halt an so ein Nehmerland wie Deutschland exportieren können. Und das ist sozusagen so ein bisschen ja vielleicht als Aufruf dann eben zu sehen im Rahmen eurer Studie, sich mehr auf die heimische Produktion zu stürzen und eben auch die Vorteile der heimischen Produktion zu sehen. Ist es mit dem Engpass im Import, da fragt man sich doch, ist es wirklich, sozusagen ist es in Stein gemeißelt, dass es diesen Engpass geben wird? Weil man liest ja immer wieder auch die Deutschen, die haben sich es ganz besonders halt schwer gemacht, da dauern die Genehmigungen lang, es dauert das Bauen lang, es ist alles halt endlos teuer, auch bis das mal ans Netz gehen darf, bis da Wasserstoff erzeugt werden kann und so weiter und so fort. Es ist alles schwierig und alles teuer. Aber viele andere Länder und gerade diese Erzeugerländer eben, die da in Frage kommen, die werben ja eigentlich damit, dass es bei ihnen halt schnell geht und dass es bei ihnen günstig ist und dass sie eben halt zuverlässig liefern können. Wie sind sozusagen die Annahmen oder die Findings in der Studie, die zu dem Ergebnis geführt haben, es wird diesen Engpass geben?
Genau, also erstmal trifft das vieles, glaube ich, auf den Punkt, was du jetzt schon zur Studie gesagt hast. Zu unserer Motivation noch ein bisschen. Es wird ja weiterhin politisch vor allem auf den Import gesetzt. Also im Update der nationalen Wasserstoffstrategie waren es 50-70% Importe, wo dann gerne dann auch argumentiert wird, dass eher Richtung die 70 gehen muss. Wir haben jetzt in NRW wurde im August ein Importkonzept Wasserstoff vorgestellt. Da wird gesagt, dass auch über 90% des Wasserstoffs importiert werden müssen. Und solche Zahlen, also natürlich wird NRW einer der größten Verbraucher sein und hat irgendwo begrenzte Flächen für erneuerbare Energien. Aber solche Zahlen suggerieren natürlich, dass eigentlich kaum was heimisch hergestellt werden kann. Und vor dem Hintergrund, wenn wir sagen, was ich auch eben schon angedeutet habe, wir haben Regionen, wir haben Industriezweige, die werden nicht ohne den Wasserstoff können. Vor dem Hintergrund ist es einfach wichtig, dass wir die Versorgungssicherheit sichern und nicht nur letztendlich sagen, wir setzen auf den Import, der wird schon irgendwann kommen. Und das sehen wir gerade einfach sehr viel suggeriert. Und dementsprechend hat das Wuppertal-Institut sich angeschaut, wie weit sind denn überhaupt andere Länder? Ist dieser Import realistisch? Und wenn man dann aufs europäische Ausland schaut, dann zeigt sich, auch in anderen Ländern sind gar nicht unbedingt substanzielle Projekte bereits realisiert. Also die wenigsten sind installiert, befinden sich im Bau oder haben auch nur eine Financial Investment Decision vorliegen. Heißt, die sind gar nicht unbedingt viel weiter. Es sind jetzt gerade, glaube ich, 6% des 40 GW Zielwerts für die Elektrolysekapazität in Europa für 2030 erreicht. Und das ist einfach, der Blick zeigt einfach, wir können uns nicht einfach darauf verlassen, dass andere Länder schneller sein werden. Und dann, einige Länder haben auch gar nicht so hohe Elektrolysekapazitätsziele für 2030 überhaupt geplant. Teilweise gehen dann die Projekte, die angedacht sind, von den politischen Zielen weg. Also in Spanien sieht man, es sind viel mehr Projekte angekündigt als politisch geplant. Da sieht man aber auch, erstens, die Projekte sind auch noch nicht in dem Maßstab realisiert und zweitens hat auch gerade die Projekte, die jetzt gerade über die Europäische Wasserstoffbank den Zuschlag bekommen haben in Spanien, die Wasserstoffmengen, die sind teilweise auch schon oder größtenteils auch schon verplant für die eigene Düngemittelindustrie, für die Stahlindustrie. Und ich glaube, da wird Spanien uns jetzt nicht zeitnah den Wasserstoff kostengünstiger am besten noch zur Verfügung stellen, wenn da eigene Bedarfe herrschen. Und dieser Realitätscheck ist, glaube ich, wichtig, um zu sagen, okay, wir können uns nicht einfach blind darauf verlassen, die Pipelines werden schon kommen und die werden schon irgendwo gefüllt werden und wir können einfach hier den Wasserstoff entnehmen und unsere Industrie dekarbonisieren, sondern wir müssen einen Schritt weitergehen und uns auch damit auseinandersetzen, können wir machen, um die Importe zu begleiten, sage ich mal, weil es wird Importe brauchen, das ist klar und es macht auch Sinn, Energiepartnerschaften zu schließen. Aber es kann nicht die Lösung sein, nur sich auf die Importe zu verlassen und jedes Prozent, was wir hier heimisch mehrfach erzeugen, trägt dann auch einfach zur Versorgungssicherheit und zur Planungssicherheit bei. Ich sage das immer, wir bekommen total viele Anfragen von auch aus der Wirtschaft, die sagen, was muss passieren, dass bei mir in der Nähe ein Windpark gebaut wird? Und letztendlich ist es dann, wenn ein Windpark gebaut wird, ich kann eine Direktleitung zum Industriegebiet vielleicht ziehen und dann kann ein Elektrolyseur gekauft und installiert werden. Das ist ein Business Case, den kann ich durchrechnen. Da weiß ich, was mich das am Ende kosten wird. Wasserstoff, der dann irgendwann aus einer Pipeline kommt, die es noch nicht gibt, aus einem Windpark oder PV-Feld erzeugt, das es noch nicht gibt. Nobody knows, wo da die Preise liegen werden und wann das soweit ist.
Wenn ich mir jetzt nochmal das durchdenke mit diesen ganzen Projekten, die natürlich noch alle in der Pipeline und Diskussion liegen und so weiter. Das ist ja eine Kritik, die wir auch schon öfters hier bei uns im Podcast erwähnt haben, von verschiedensten Studien wird es immer dann quasi sozusagen gefeiert, wenn man da irgendwie um 1 oder 2 Prozentpunkte nach oben rutscht. Kann man da nicht auch sagen, das ist halt so, weil das ja alles Riesenprojekte sind. Also in eurer Studie steht ja von diesen Pipeline-Projekten, die dann im Milliarden-Euro-Bereich in der Investitionssumme liegen und wo man dann irgendwie 400, 500 oder noch mehr Kilometer planen muss, da könnte man ja auch sagen, das dauert halt. Ist ja klar, dass es jetzt noch nicht so viel, also nicht so weit gekommen ist, weil muss alles bis ins kleinste Detail durchexerziert werden, es müssen Genehmigungen eingeholt werden und so weiter. Aus deiner Aussage höre ich ja schon so raus, dass man da auch nicht so optimistisch sein sollte, dass das dann alles irgendwie passiert.
Genau, also ich glaube schon, dass einige der Projekte realisiert werden. Und gerade auch bei den Pipelines, das sind natürlich Großprojekte, aber bei diesen geringen Zahlen haben wir schon auch geguckt, was hat denn überhaupt die Investitionsentscheidung vorliegen? Und so eine Investitionsentscheidung, die muss schon getroffen sein, um zu sagen, okay, ich weiß, dass dieses Projekt kommen wird, dann können wir darüber reden, wann das da sein wird. Aber bis so eine Investitionsentscheidung noch nicht vorliegt, ist das schon wirklich, strahlt das für mich zumindest keine Sicherheit aus. Aber na klar, gerade bei den Pipelines, wenn die geplant sind, wenn die Routen fest sind, die werden kommen und die werden auch benötigt werden und die werden auch mit Wasserstoff gefüllt werden. Die Frage ist einfach nur, ob wir uns nur darauf verlassen sollen und auch gerade vor der zeitlichen Komponente oder ob wir sagen, wir machen bei den Importen weiter, auch hier braucht es Tempo, hier braucht es dann vielleicht auch die Geduld, die du ja quasi ansprichst. Aber wir müssen dann einfach zweigleisig fahren und dann möglichst viel auch schon mal schauen vor der eigenen Haustür, was können wir hier selber machen, begleitend dazu, nicht stattdessen.
Ja. Dieses Spannungsfeld aus Ankündigung versus Umsetzung oder halt Ankündigung versus FID, das haben wir ja erst vor wenigen Wochen, Johannes, tatsächlich in einer Episode mal behandelt, aber nicht, um wieder das Problem sozusagen hervorzukehren und wieder sozusagen halt draufzuhauen, wie man es ja auch immer gerne tut, sondern um mal einige Projekte vorzustellen, die jetzt dann wirklich eben umgesetzt werden, wo eben neue FIDs tatsächlich jetzt im Laufe des Sommers tatsächlich gekommen sind. Wir haben da, glaube ich, ja ein ziemlich großes Projekt in Spanien vorgestellt. Wir hatten was in Deutschland, wir hatten was in Holland, hatten was in Belgien. Wie schätzt du es ein, Maximilian? Diese FIDs, die jetzt so über den Sommer eben jetzt da erfolgt sind, jetzt durchaus ja im großen Maßstab, du hast es sicher ja auch verfolgt, werden die Situation entspannen, verbessern die Situation? Oder ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein und das ist immer noch eine riesige Lücke?
Was das sicherlich entspannen wird oder wo es positiv zu beitragen wird, ist die Nachfrage nach den Elektrolyseuren. Weil da sehen wir auch, die Elektrolyseurhersteller sind in sind in Vorleistung gegangen, haben Fabriken gebaut, wollen quasi in Massen produzieren und auch endlich zur Kostendegression kommen. Das tritt aber noch nicht ein, weil die Nachfrage noch nicht in dem entsprechenden Maßstab da ist. Heißt, da sehe ich auf jeden Fall, dass wir da einen wichtigen Schritt gehen, wenn wir jetzt die Anzahl an Investitionsentscheidungen dann wirklich vorliegen haben. Und wozu das natürlich auch positiv beitragen wird, ist zu sagen, dass dann auch die Nachfrage mitziehen kann. Wir reden ja immer über dieses Henne-Ei-Problem. Man kann es in der Branche fast schon nicht mehr hören. Aber wenn dann mal Projekte kommen, dann sind vielleicht auch die ersten, die sich dann wirklich als Nachfrager positionieren und sagen, ich bin bereit, ab Jahr X euch die Mengen abzunehmen. Und das wird sicherlich auch das Ganze etwas ins Rollen bringen.
Jetzt, also wenn ich mir das überlege, es ist natürlich irgendwie wirklich, wie du gesagt hast, dieses Henne-Ei-Problem. Wir haben eine riesen Herausforderung, die im Prinzip das Energiesystem zu meistern hat. Und ist irgendwie das, oder ich habe das Gefühl, oft wird der Wunsch geäußert, das sollte alles möglichst effizient ablaufen und möglichst schnell ablaufen, aber wir haben halt dieses Zuckeln und Druckeln so ungefähr. Und da hast du gemeint, es macht vielleicht auch Sinn, eben heimisch zu produzieren, aber ist es nicht auch in gewisser Weise ein anderer Ansatz, weil der Staat, also jetzt, wenn ich Herrn Habeck denke, der muss natürlich irgendwie in großen Dimensionen denken und sagen, wir müssen Wasserstoff hierher bekommen in Massen und da reicht halt irgendwie so ein Windpark am Industriegebiet bei weitem nicht aus. Und ist das vielleicht auch ein Grund, warum so viel auf diese Importe mit Pipeline gesetzt wird, warum unsere Politiker nach Saudi-Arabien reisen und nach Kanada, und in eurer Studie habt ihr über Namibia gesprochen, wo dann man da quasi die dicken Bretter bohren kann. Siehst du da eine Verbindung, dass deswegen vielleicht die heimische Produktion so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird?
Mit Sicherheit, und ich sehe auch den historischen Zusammenhang ein bisschen. Wenn wir mal 24 Jahre, 25 Jahre zurückgehen, da war dann auch gerne in der Branche die Aussage, erneuerbare Energien im Strommix nicht mehr als 4% möglich. Und das ist, also historisch werden die Erneuerbaren gerne unterschätzt. Und natürlich, ein Windpark alleine wird nicht die Wasserstoffdimension Deutschlands stemmen können, aber wir haben einfach eine neue Energiewelt. Die neue Energiewelt ist einfach deutlich dezentraler. Wir haben nicht mehr die wenigen Großkraftwerke, sondern haben 2% der Landesfläche, die wir mit Windenergie bauen können und damit auch echt Massen an Strom erzeugen können. Also wir haben jetzt für 2030 ist das Ziel 30 Gigawatt Offshore, 115 Gigawatt Wind Onshore und 215 Gigawatt PV zu verbauen. Das sind schon einige Mengen an Leistung, die auch gut Strom produzieren können. Und wir sehen dann auch, dass langfristig Richtung 45, 50 auch über 600 Terawattstunden Strom durch Wind Onshore kommen können. Und das ist mehr, als wir aktuell als Stromverbrauch haben. Heißt, eine Windenergieanlage alleine ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Großkraftwerk, aber wir werden die Flächen, die wir zur Verfügung bekommen, effizient nutzen. Die Anlagenleistung gehen steil nach oben. Die Branche ist dran, quasi die besten Windenergieanlagen zu entwickeln und den Platz, den es für die Windenergie vorgesehen ist, möglichst effizient zu nutzen. Und dann werden wir die Effekte, die wir teilweise jetzt schon haben. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, ungefähr 300 Stunden mit negativen Strompreisen. Dieses Jahr sind wir bereits bei knapp 400. Und dieser Trend wird mit dem Ausbau der Erneuerbaren weiter voranschreiten. Und das ist nicht nur, dass es dann im Sommer ist, dann vor allem PV. Im Winter haben wir dann auch mit Wind Überschüsse, dass wir quasi die Strompreise so weit runtergehen, dass wir im negativen Bereich sind. Heißt, wir können auf jeden Fall mit den Erneuerbaren auch einiges an Strom produzieren. Und dann müssen wir quasi diese Differenz, diese geografische und zeitliche Differenz zwischen Angebot und Nachfrage. Da müssen wir Wege finden, Strom nutzbar zu machen. Und da bietet Wasserstoff einfach eine enorm gute Möglichkeit. Und da kommen wir dann auch echt auf einiges an Mengen. Und dann kommen ja noch die Parks hinzu, die quasi direkt mit einem Elektrolyseur verbunden sind und sie wirklich nur Wasserstoff erzeugen.
Ja, ja.
Wenn wir mal ganz kurz noch die politische Perspektive nochmal jetzt einnehmen. Johannes hat es ja gerade schon angesprochen, eben halt, wie da sozusagen die Herausforderung ist. Ist es nicht, so habe ich das immer so ein bisschen gedacht, ist es nicht sozusagen auch bequem, auf den Import eben halt zu setzen? Weil es halt wahnsinnig schwierig und anstrengend ist, genügend Erzeugungsleistung hier in Deutschland aufzubauen, die ja logischerweise eben dann halt entweder auf Photovoltaik oder auf Windkraft halt basieren muss. Die Erzeugung im Ausland, jetzt mal übertrieben gesagt, da ist es uns ja jetzt unter der Hand gesagt, da ist es uns ja relativ wurscht, womit da der Wasserstoff erzeugt wird. Da ist es zwar schön, irgendwie, wenn das grüner Wasserstoff ist, ja natürlich, dann schütteln wir uns alle die Hände und sind alle froh. Aber Hauptsache, wir bekommen Energie. Ich meine, das lief die letzten 100 Jahre jetzt auch so. Und dann ist es doch wahrscheinlich, zumindest vielleicht unterbewusst oder im Nebensatz erwähnt, ist es dann nicht für die Politik auch einfach bequem zu sagen, ja, ich importiere 90% und das wird schon irgendwie passen.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil es ist halt einfach, wie wollen wir quasi auf die ausländischen Projekte schauen? Also in Namibia ist ja so eins der Vorzeigeprojekte mit Hyphen und das ist auch sicherlich spannend und kann auch total sinnvoll sein, aber das zeigt auch, ich finde es auch beschreibend dafür zu sagen, was das für Auswirkungen hat. Also das Hyphen, das Projekt entspricht einmal dem BIP von Namibia. So, das ist, da steckt schon einiges drin, das muss schon dann auch klappen. Und dann kommen noch so Sachen dazu, das zählt für Namibia, das zählt auch für Saudi-Arabien, das zählt auch für die MENA-Region. Die Strommixe sind da teilweise noch extrem kohlebedingt. Und dann ist halt auch die Frage, wie es jetzt aus Klimaneutralitätssicht, wie sinnvoll das ist zu sagen, gut, wir bauen jetzt erneuerbare Energien und produzieren damit Wasserstoff oder Ammoniak, das wir dann nach Deutschland transportieren und erhöhen oder festigen zumindest den Kohlestromanteil in den jeweiligen Strommixen. Ich weiß nicht, ob dann damit dann die Probleme letztendlich gelöst sind. So, natürlich muss Deutschland irgendwie eine Vorreiterrolle einnehmen, aber sowas muss man einfach bei diesen Projekten mit im Blick behalten. Und auch Saudi-Arabien setzt vor allem auch auf blauen Ammoniak. Die wollen natürlich auch einiges an EE-Potenzialen. Aber was wir uns auch in einer der Studien einmal angeschaut hatten, ist mit Blick auf den blauen Wasserstoff, also die Abscheideraten, die aktuell sind, liegen bei ungefähr 60%. Das kann auch, wenn man das da investiert in diesen Bereich, auf 90% hochgebracht werden. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt quasi dann erstmal in blaue Wasserstofftechnologien investieren müssen, wo dann auch die Gefahr von Stranded Investments ist. Oder dann halt quasi dann die Länder, die blauen Wasserstoff herstellen, ein sehr, sehr großes Interesse haben, auch mittel- und langfristig das Produkt am Weltmarkt zu halten. Und das ist dann, selbst wenn die Abscheideraten hoch sind, immer noch nicht vergleichbar mit grünem Wasserstoff, was die Klimaneutralität angeht, wenn man dann auch die Vorkettenemissionen sich anschaut. Aus Norwegen, das Erdgas hat noch einigermaßen geringe Vorkettenemissionen, unabhängig jetzt von den eigentlichen Emissionen des Gases, aber wenn wir jetzt Fracking-Gas aus den USA nehmen oder so, das ist dann, da haben wir schon so viele Vorkettenemissionen, die einfach mit in diese Rechnung mit einbezogen werden müssen. Deswegen ist es halt auch die Frage, wie sehr möchten wir dem Weltmarkt suggerieren, dass wir darauf gucken und wie sehr wollen wir auch den Strommix aus möglichen Exportländern mit im Blick haben.
Mit unserer Zeit neigt sich schon wieder dem Ende für die erste Episode, aber ich finde, wir haben jetzt zumindest dieses Thema Import ziemlich schön umrundet und das bereitet natürlich jetzt den Weg für die nächste Episode, wo wir dann wirklich tiefer ins Thema Herstellung hier vor Ort eintauchen können. Erstmal aber vielen Dank dir, Maximilian. Vielen Dank für die Zeit, die du mitgebracht hast und ja, wir freuen uns dann, dass wir nächste Woche weitersprechen können.
Ja, sehr gerne. Danke euch.
In der Zwischenzeit wie immer der Hinweis an unsere Hörer, schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, die ist www.hydrogenbar.de. Wenn ihr da auf die heutige Folge klickt, dann findet ihr, wenn ihr nach unten scrollt, zum einen die Shownotes, wo wir natürlich deine Studien, die sozusagen halt dein Verband in Auftrag gegeben hat, auch verlinken werden. und zum anderen auch ein Kontaktformular, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder mit Maximilian in Kontakt treten wollt. Wenn das okay für dich ist, Maximilian,
sehr gerne.
Könnten wir sozusagen dann entsprechende Nachrichten an dich weiterleiten. Oder alternativ, natürlich immer möglich, wenn ihr möchtet, ihr könnt auch die E-Mail-Adresse nutzen, um mit uns in Kontakt zu kommen. Die ist kontakt@hydrogenbar.de. Ja, und ansonsten, wie es der Johannes schon erwähnt hat, wir hören uns in der nächsten Woche wieder in derselben Konstellation, wieder mit Maximilian Feldes hier am Tisch. Ich freue mich schon sehr drauf, Maximilian. In der Zwischenzeit eine schöne Woche.
Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch auf nächste Woche.
Bis dahin.